Dazu schauen wir uns als erstes mal ein Zitat an, das von dem Julian Assange stammt. Der hat eine manifestartige Veröffentlichung schon vor mehreren Jahren gemacht. Die Veröffentlichung heißt Conspiracy as Governance, also Verschwörung als Regierungsform. Und der Text ist nach ein paar Zeilen kaum mehr lesbar, weil es eine Art, wie eine organisationssoziologische Betrachtung von Verschwörungsorganisationen daherkommt. Da wird dann über die Total Conspiracy Power und die Division of Conspiracy Power und Connected Graphs und lauter so Zeug geredet. Muss man alles nicht wissen, aber die Hauptsache ist die sagt er da. Wo man die Details kennt, wie autoritäre Regimes, und da muss man dazu sagen, autoritäre Regimes sind für ihn nicht nur die, die die westlichen Staaten für solche halten, sondern auch die großen westlichen Staaten gelten ihm als autoritäre Regimes. Zumindestens als Regierungen mit gefährlichen autoritären Tendenzen. Also, wo man die Details kennt, wie autoritäre Regimes im Innern arbeiten, sieht man verschwörerische Interaktionen innerhalb der politischen Elite. Nicht für Bevorzugung oder Vorteile innerhalb des Regimes, sondern als die grundlegende Planungsmethode, um autoritäre Gewalt aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Autoritäre Regime bringen oppositionelle Kräfte hervor, dadurch, dass sie den Willen des Volkes zur Wahrheit, Liebe und Selbstverwirklichung unterdrücken. Sobald die Pläne entdeckt werden, die einer autoritären Herrschaft nützen, bewirkt das weiteren Widerstand. Deshalb werden sie auch von einer erfolgreichen autoritären Herrschaft verheimlicht, bis Widerstand sinnlos oder durch die Effizienz nackter Gewalt aufgewogen wird. Diese geheime Kollaboration zum Schaden der Bevölkerung reicht, um das Verhalten dieser Regime als verschwörerisch zu kennzeichnen. Also die Generalthese hier heißt, die Macht autoritärer Regimes beruht auf Geheimhaltung. Sie beruht auf, ihr entscheidendes Instrument ist, eine interne Kommunikation der Mächtigen untereinander, die den anderen, den Regierten, nicht zugänglich ist. Er denkt sich, die Macht beruht darauf, dass die Mächtigen die Regierenden, die Regierten darüber im Unklaren lassen, was sie vorhaben. Die Regierten sieht er dadurch einer Übermacht ausgeliefert, dass sie nicht wissen, was die Obrigkeit mit ihnen anstellen will. Und zu der Frage, wozu das alles gut ist, was die Verschwörer da machen, hat er ja in dem Text schon eine Antwort gegeben. Wie funktionieren autoritäre Regimes? Seine Rede: dadurch, dass sie verschwörerisch agieren. Wozu? Um autoritäre Gewalt aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Hört heraus, das ist ziemlich zirkulär. Ein autoritäres Regime hat im Wesentlichen den Zweck, autoritäre Gewalt aufrechtzuerhalten und zu stärken. Die wollen sonst nichts, komischerweise. Oder, auch da ist Assange wieder deutlich, sage ich ja jetzt mal auf Englisch, weil es so schön ist. What does a conspiracy compute? Compute heißt da machen. Man könnte es auch mit Verbrechen übersetzen, wenn man es nicht juristisch meint. What does a conspiracy compute? It computes the next act of conspiracy. Das braucht man nicht übersetzen, das versteht jeder, das ist klar. Auch das drückt das außerordentlich Zirkuläre der Vorstellung aus. Eine Konspiration, eine Verschwörung ist dazu da, um den nächsten Akt der Verschwörung zu tätigen. Das Unrecht, das er also in der Welt sieht, ist eine nicht reziproke Kommunikation. Der Staat weiß alles über die Bürger und die Bürger wissen nichts über den Staat. Treten wir mal heraus aus dem Bild, aus dem Weltbild, das hier ausgebreitet ist. Das ist ein absurdes Bild der modernen Herrschaft. Rundweg abseitig. Von der einen Seite her, Macht und Herrschaft beruhen doch nicht auf Bits und Bytes. Macht und Herrschaft sind in der wirklichen Welt, beruhen sie auf Gewalt. Der Staatswille betätigt sich durch Gesetze und die Gesetze, die sind in Kraft, die gewinnen ihre Verbindlichkeit, dadurch, dass Polizei und Justiz sie durchsetzen. Wenn man über Macht und Herrschaft reden will, über repressive Regimes, dann muss man erst einmal an die wirkliche Macht denken. Der bewegt sich auf der Ebene der Information. Der meint, Macht fließt aus am Informations- und nicht aus einem Gewaltmonopol. Zweitens, gerade bei unserer modernen politischen Herrschaft, wie sie in den Demokratien existiert, findet weder die Ausübung der Macht noch die Festlegung der politischen Zwecke und Zielsetzungen der Obrigkeit im Geheimen statt. Das findet alles außerordentlich öffentlich statt. Da wird ein halbes Jahr lang beraten darüber, dass man die Arbeitslosen schlechter stellen muss, dass die Rente nicht mehr reicht und also die Rentenauszahlung verschoben werden muss bis 2020 auf um 5 Jahre länger. Oder um 2 Jahre länger, von 65 auf 67. Das ist ganz egal was. Das Parlament berät laufend, was es dem Volk zumuten will und muss, in seiner Logik, damit der Staat floriert, was den Leuten abverlangt werden soll, womit sie zu rechnen haben, und alles das wissen die Leute. Da wird nichts verheimlicht. Und es hat auch was Absurdes, sich vorzustellen, dass Herrschaft über Heimlichtuerei laufen können. Das Wichtigste ist, und man muss doch dem Volk sagen, was man von ihm will. Man muss doch dem Volk sagen, was es zu leisten hat. Da kann doch niemand einfach im Dunkeln drüber gelassen werden. Und es bleibt noch einmal bei der Bekanntmachung. In den modernen Demokratien wird dem Volk sogar alles, was es sich an aufgezwungenen Maßnahmen gefallen lassen soll, ausführlich erklärt. Da wird gesagt, da wird parlamentarisch darum gerungen, da wird im Parlament zum Fenster hinaus geredet, an die Öffentlichkeit, damit kapiert wird, warum Mindestlöhne nötig sind oder Mindestlöhne nicht möglich sind. Manchmal so, manchmal so. Warum? Jetzt kann ich wieder meine Beispiele erzählen von gerade. Oder warum Studiengebühren sein müssen. Es wird lang und breit erläutert. Und um das mal deutlich zu machen, das ist die Stärke der modernen Herrschaft. Das ist der Grund ihrer Stabilität und Unerschütterlichkeit. Dass die Bürger tatsächlich hineingezogen werden in die Staatsüberlegungen. Dass die Bürger tatsächlich zumindest das Angebot gemacht kriegen, seid überzeugt davon, dass der Staat nichts anderes tut, als was notwendig ist, damit diese Wirtschaftsweise funktioniert und die Nation davon leben kann. Auf alle Erfordernisse des Staats werden die Bürger ausführlich und per Dauerberieselung mit Nachrichten und Fernsehen und Talkshows eingestellt und eingeschworen. Sie lernen, dass das Wachstum das Wichtigste ist, sonst ist alles nichts. Sie lernen, dass der Staatshaushalt in Ordnung sein muss, sonst kann der Staat überhaupt nichts Gutes tun. Sie lernen all die Sachen, die wichtiger sind als ihr eigenes Leben und ihre eigenen Interessen, weil die eigenen Interessen davon abhängen, von dem großen Ganzen. Schließlich, auch das steckt in der Erklärung noch drin. hat das Regieren in unseren Staaten, also in Staaten wie dem unseren, nichts Zirkuläres an sich, nicht diesen zirkulären Zweck, die Mächtigen bleiben an der Macht, damit sie an der Macht bleiben, sondern dieses, der Staat erklärt den Bürgern alle Zumutungen, die er ihnen auflastet. Das hat auch die Seite der Staat erklärt, wozu das gut ist, was er macht. Und tatsächlich, die moderne Staatsform, ist eine Meldung? Lass mich den Satz gar fertig sagen. Die moderne Staatsform ist so, dass die politische Gewalt ausgeübt wird, nur für den Zweck, die und die dem Staat untergeordnete Gesellschaft produktiv zu machen für den Staat und damit als Lebensgrundlage der Nation brauchbar zu machen. Und dem wird alles und das Leben der Menschen untergeordnet. So, den Satz wollte ich fertig machen, jetzt ist okay.
Ich muss jetzt sagen, wie das falsch interpretieren, weil ich mit dem Zitat, was er Sorsch gemeint hat, war jetzt eher auf diese militärische, auf Kriegführung sozusagen gemünzt, ja. Und wenn du jetzt sozusagen nicht liest, einmal diese ökonomischen, dann werden vielleicht irgendwie Bürger oder was auch immer du nennen magst, irgendwie eingeordnet, ja. Aber ich denke, gerade beim Militär oder so, dann geht man halt doch ziemlich den Schwung in die Lassen. Wenn du wirklich liest, gerade daraus, sozusagen aufdecken. Also das ist meine ganze Zeit, irgendwie sagen, also das ist ja nichts
Ökonomisches. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Die haben endlos viel Ökonomisches. Die haben zum Beispiel, also es gibt, wer sich bei WikiLeaks erkundigen will, es gibt eine, wie soll, wenn, nennt man das, also eine, da stellen Sie sich selber vor, wenn Sie auf Ihre Website gehst, das erste heißt About WikiLeaks. Und da geht es in 4 oder 5 Seiten, machen Sie mal die wichtigsten Geschichten, und da kommt eine riesige Liste dessen, was Sie alles veröffentlicht haben. Und da lese ich jetzt mal bloß vor, damit das deutlich wird. Was Sie da alles quasi für Felder der Veröffentlichungen haben. Das eine heißt War, Killings, Torture and Detention. Okay, das würde deinen Themenbereich treffen. Das nächste heißt Government, Trade and Corporate Transparency. Also Regierungen, Handel und Transparenz, was Konzerne betrifft. Das nächste heißt Suppression of Free Speech and Free Press, also Unterdrückung der freien Rede und der freien Presse. Jetzt übersetze ich es gleich. Das nächste heißt Diplomatie, Spionage und Gegenspionage. Das vierte heißt Ökologie, Klima, Natur und Wissenschaften. Das fünfte heißt Korruption, Finanzwesen, Steuern und Handel. Und so weiter und so weiter. Am Schluss kommt auch noch Religion, sexueller Missbrauch, Violence, also Gewalttätigkeiten und Verletzungen. Also das stimmt nicht, dass die sich, dass die ihre Aktivität aufs Militärische konzentrieren würden. Es stimmt so weit, dass wir sagen können, von den, sagen wir, 4 uns jetzt bekanntesten Veröffentlichungen aus dem letzten halben Jahr, da war dieses Collateral Murder, das ist ein Kriegsthema. Und dann waren die Geschichten über die afghanischen und irakischen internen Militärreports. So, und dann war die Sache mit den diplomatischen Geschichten der US-Botschafter, das ist schon mal gar kein Fall davon. Und dann ist jetzt neuerdings die Sache mit dem Schweizer Lieferanten dieser Steuerhinterzieher-Datei. Also es ist viel zu eng zu meinen, das wäre alles militärisch. Ich verstehe auch, dass man ans Militärische denkt, wenn man sagt, naja gut, gibt es da nicht wenigstens Geheimnisse, die aufzuklären sich lohnen? Da glaube ich, gibt es schon Geheimnisse. Aber im Wesentlichen wiederum nicht zwischen Regierung und ihren Bürgern. Beim Militärischen gibt es Geheimnisse, der Feind soll nicht wissen, was wir können. Manchmal soll er übrigens auch wissen, was wir können. Aber erstmal, der Feind soll nicht wissen, was wir als nächstes machen. Im Krieg selber gibt es Geheimniszeug. Aber dass unsere deutschen Soldaten, die nach Afghanistan gehen, über ihren Einsatz im Unklaren gelassen würden? Kann man eigentlich nicht sagen. Okay, das war jetzt der Punkt. Sag noch was, wenn du dich nicht gut referiert siehst.
Ja, doch, das hat irgendwie was nicht, oder? Ich wollte bis jetzt noch deine These sozusagen halt einen Kontrapunkt geben. Also wenn wir jetzt irgendwie, das nur über dieses ökonomische gegründet haben, dann ist es, also es ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ich glaube auch, dass die meisten US-Soldaten, die wohl in den Irak zum Beispiel eingefallen sind, haben jetzt irgendwie in der Reihe der Gründung den Irak in Massenvernichtung zu machen oder so. Dann natürlich was verheimlicht von der Regierung. Nicht irgendwie, dass es irgendwie ökonomische Gründe hat, irgendwie Ressourcen erobern, was auch immer. Sondern halt schiebt man was vor und lässt die Leute dennoch ein bisschen was gelungen haben. Und es ist jetzt in letzter Zeit hier gekommen, dass dann sagt auch vor allem der Bundespräsident oder der Verteidigungsminister, ja, die gehen doch mal auf Afghanistan oder irgendwie Märkte zu erobern oder so. Das ist jetzt in letzter Zeit wieder gekommen, oder? Ich glaube, ja.
Schau, die Geschichte ist da die. Also ich muss mir ja erstmal zugeben, die Sache mit den Massenvernichtungswaffen des Irak war ein richtiger Regierungsbetrug. Und von der Seite gibt es immer wieder welche. Eigentlich immer dann, wenn Kriege angefangen werden. Weil der Staat, der den Krieg anfängt, eigentlich darlegen will, dass er sich verteidigt. Er will das Recht des eigenen Kriegs darlegen. Das Recht, warum das in Ordnung geht, dass wir den Staat angreifen. Wie der Hitler mit seinem Sender Gleiwitz. Ja, ab sowieso wird zurückgeschossen. Der hat auch nicht zuerst geschossen. Also das gehört sich für Staaten, dass wenn sie einen Krieg anfangen, dass sie sagen, sie antworten bloß auf fremde Gewalt. Man merkt aber jetzt Folgendes Interessante. An dieser Lüge hängt gar nicht viel. Die hat fast was von einem Ritual, das gehört sich. Kaum wird es aufgedeckt, sagt nicht das ganze amerikanische Volk, nix wie raus aus dem Irak, wir sind ja aus einem falschen Grund hin. Sondern sagen sie, naja gut, also das hat nicht gestimmt, aber eine üble Sau ist er schon, der Saddam Hussein. Und das hat er, also ihm geschieht es in jedem Fall recht. Vielleicht bleibt auch mal was hängen an dem Krieg. Auch das will ich gar nicht leugnen. Übrigens im Wesentlichen darüber, dass er nicht so gut gelingt, wie man gedacht hat. Im Wesentlichen darüber blamieren sich dann die Rechtfertigungslügen. Aber das Aufdecken der Lüge ist auch da nicht der entscheidende Punkt. Ich mache mal weiter und du meldest dich wieder, wenn wieder was aufkommt oder wenn du mit deinem Einwand wieder nochmal oder in anderer Version zur Geltung bringen willst.